NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. September 1968. Die deutsche Erstaufführung des Films Die Reifeprüfung.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Eigentlich müsste dieser Benjamin Braddock vor Freude strahlen. Mit exzellentem College-Abschluss fliegt der junge Mann heim zu seinen Eltern nach Kalifornien. Der Vorspann des Films zeigt ihn, wie er auf dem Flughafen ein Laufband betritt. Während links die Credits eingeblendet werden, sieht man Benjamin in der rechten Bildhälfte fast 2 Minuten die gefliesste Wand entlangfahren. Mit ratlosem, beinahe gequältem Blick. Zu Hause vor dem Aquarium im alten Kinderzimmer versucht er sein Unbehagen in Worte zu fassen.
Was hast du, Ben?
Ich bin nur beunruhigt? Ja. Über was? Über meine Zukunft, würde ich sagen.
Und was ist damit?
Das weiß ich nicht. Ich möchte jedenfalls, dass...
Das was?
Dass sie anders wird.
Mit Benjamin Braddock kommt die Jugend der 60er Jahre in Hollywood an. Jene Kinder der Nachkriegszeit, die mit den Werten ihrer Eltern immer weniger anfangen können. Sie wollen etwas anderes vom Leben als ein Spießerglück in der Vorstadtsiedlung. Verachten die Puderie, Heuchelei und Doppelmoral der amerikanischen Gesellschaft. Es ist unübersehbar, die Zeiten ändern sich.
The times, they are changing.
1967, während der Dreharbeiten zur Reifeprüfung, rufen Hippies in San Francisco den Summer of Love aus. Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung fordert auf gewaltigen Protestmärschen die Gleichberechtigung der Schwarzen. Und weil der schmutzige Krieg in Vietnam zunehmend eskaliert, erreichen auch die Antikriegsdemonstrationen ihren Höhepunkt.
Ho, ho, Ho Chi Minh, dare to struggle, dare to win.
Ho, ho, Ho Chi Minh.
Von all dem ist in Hollywood bisher wenig angekommen. Die Studios, in ihrem verzweifelten Kampf gegen die Konkurrenz des Fernsehens, haben lange versucht, ihr Geschäft mit immer spektakuläreren Monumentalfilmen zu retten. Dass diese Strategie nicht auf Dauer funktioniert, zeigt sich spätestens 1963, als die 20th Century Fox mit Cleopatra, dem bis dahin teuersten Film überhaupt, an den Rand des Ruins gerät.
Eine Frau auf dem Thron hat nicht genug Stunden am Tag. Doch ihre Nächte haben zu viele. Da bleibt mir nur die Erinnerung.
An Cäsar?
Und an einen Traum.
Wen interessieren schon die Träume Kleopatras, wenn in den Städten Straßenschlachten toben und Universitätsgelände von Tränengasschwaden durchzogen sind? Doch allmählich nähert sich die Traumfabrik dem amerikanischen Alltag. Ausgerechnet mit Kleopatra-Skandalpaar Liz Taylor und Richard Burton dreht Regie-Neuling Mike Nichols 1966 einen der erfolgreichsten Filme des Jahres. Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Nichols ist 35, als er mit seinem Regiedebüt die Lebenslügen hinter bürgerlichen Fassaden aufdeckt. Als Sohn einer jüdischen Familie in Berlin geboren, musste er 1938 mit seinen Eltern vor dem Holocaust fliehen. In den USA wurde er zunächst ein erfolgreicher Comedian, bevor er sich anschickte, Hollywood zu erobern. Die Reifeprüfung ist Nichols 2. Film und hier legt er die Gesellschaftskritik als Satire an.
Ich möchte dir nur ein Wort sagen. Nur ein Wort.
Ja, Sir?
Hörst du auch zu?
Ja, Sir, ich höre.
Plastik.
Wie soll ich das verstehen?
Plastik ist die Zukunft, mein Junge. Denk drüber nach. Wirst du das tun?
Das werde ich tun.
Psst, genug der Worte. Vergiss es wieder.
Wenn Benjamin auf der Willkommensparty von den Freunden seiner Eltern bedrängt wird, dann erscheinen die Vorstadtspießer wie Figuren aus dem Horrorkabinett. Vampire, die dem jungen Mann die Lebenskraft aussaugen wollen. Völlig verstörend wird es für Ben, als ihm die Gattin des Geschäftspartners seines Vaters eindeutige Avancen macht.
Mrs. Robinson, Sie versuchen, mich zu verführen. Oder nicht?
Mike Nichols Reifeprüfung markiert zusammen mit dem Gangsterfilm Bonnie and Clyde den Beginn des New Hollywood, eines neuen amerikanischen Kinos. Auch wenn der 2 Jahre später herauskommende Easy Rider noch radikaler mit der Traumfabrik bricht, zeigt sich bereits hier eine völlig andere Art des Erzählens. Die Vorlage zum Film schrieb Charles Webb 1963 nach eigenen Erlebnissen. Im Buch ist Benjamin Braddock ein blonder, hochgewachsener Surfertyp. Robert Redford gilt lange als die Idealbesetzung. Beim Casting kommen Nichols allerdings Zweifel.
Wir spielten danach Billard bei mir zu Hause und ich sagte zu ihm, du kannst die Rolle nicht spielen. Er fragte, warum? Ich sagte, weil du keinen Loser spielen kannst. Sieh dich doch an. Er erwiderte, natürlich kann ich einen Loser spielen. Also fragte ich ihn, wirklich? Wann hat dich zuletzt eine Frau abblitzen lassen? Daraufhin sagte er, was meinst du damit?
Auch für Mrs. Robinson sind zahlreiche Kandidatinnen im Gespräch. Darunter sogar Doris Day, der das Skript allerdings zu heikel erscheint. Für Elaine, Mrs. Robinsons Tochter, werden unter anderem Goldie Hawn und Jane Fonda getestet. Den Zuschlag bekommt die kaum bekannte Catherine Ross, für die es die Rolle ihres Lebens wird. Das größte Problem bleibt allerdings die Besetzung der Hauptfigur.
Ich war verzweifelt. Ich hatte alle englischsprachigen Schauspieler dieser Altersklasse gesehen. Und wir suchten, wie Dustin einmal so schön sagte, nach einem laufenden Surfbrett, einem blonden kalifornischen Typen. Aber dann erinnerte ich mich an diesen Jungen, den ich in einer Off-Broadway-Produktion gesehen hatte. Ich glaube, er hatte einen Fischverkäufer gespielt. Ich schlug vor, ihn einzuladen und zu testen.
Dieser Junge ist das genaue Gegenteil des laufenden Surfbretts. Klein, dunkelhaarig und mit seiner riesigen Nase nicht besonders attraktiv. Bisher hat Dustin Hoffman nur eine unbedeutende Filmrolle gespielt. Der 29-Jährige hält sich seit Jahren mühsam als Theaterschauspieler über Wasser. Als Nichols ihn anruft und ihm den Part des Benjamin Braddock anbietet, glaubt Hoffman zunächst an einen schlechten Witz.
Er sagte, Sie meinen, weil Sie jüdisch sind? Ich sagte, ja. Und deshalb meinen Sie, dass Sie nicht passen? Ich sagte, ja. Und er sagte, na, vielleicht ist er jüdisch in seinem Inneren.
Beim Casting ist der junge Schauspieler so aufgeregt, dass ihn alle für völlig unfähig halten. Nichols nimmt ihn trotzdem und landet damit einen Volltreffer. Gerade Hoffmans Schüchternheit und Nervosität machen ihn perfekt für die Rolle des linkischen Ben.
Ich ziehe mich jetzt aus, wenn es recht ist.
Klar. Soll ich einfach hier so stehen? Oder stehe ich Ihnen vielleicht im Wege?
Warum schaust du nicht zu?
Oh, bitte, danke.
Hoffman ist eine ganz neue Art von Kinoheld. Keiner der stattlichen, gutaussehenden Herzensbrecher, die bisher in der Traumfabrik gestrahlt haben. Er wirkt eher wie ein Normalo, mit dem sich die jungen Leute aus den Städten identifizieren können. Außerdem verfügt er über eine erstaunliche Leinwandpräsenz.
Er war nicht nur sehr gut während des Drehs, er war auf den Aufnahmen noch viel besser. Er ist einer der wenigen Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die eine Art Pakt mit Technicolor geschlossen haben, sodass sie über Nacht durch die Chemikalien besser werden.
Weil Hoffman so jungenhaft wirkt, kann er problemlos den 21-jährigen Ben spielen, obwohl er selbst fast 30 ist und seine Kollegin Anne Bancroft nur 6 Jahre älter. Mit ihr hat Nichols ebenfalls die ideale Besetzung gefunden. Als kühle, frustrierte Mrs. Robinson verführt sie Benjamin mit einer Skrupellosigkeit, die es in Hollywood noch nicht gab.
Lassen Sie mich raus.
Nicht nervös werden.
Gehen Sie weg von der Tür da.
Hör erst mal zu. Du sollst wissen, dass ich dir immer zur Verfügung stehe. Und wenn du heute nicht mit mir schlafen willst, kannst du mich jederzeit anrufen und wir werden etwas arrangieren. Oh. Hast du verstanden, was
Lassen
ich gesagt
Sie mich
habe?
Raus.
Für die 60er Jahre ist der Film überaus gewagt. Dass eine verheiratete Frau Sex mit einem deutlich jüngeren Mann hat und das ohne jedes Gefühl als Zeitvertreib gegen die Langeweile, wirkt dem prüden Amerika geradezu schockierend. Noch skandalöser ist, dass sich Benjamin dann auch noch in die Tochter seiner Bettgenossin verliebt. Im Kampf um Elaine erwacht er aus seiner Lethargie und mausert sich zum Rebellen.
Willst du mich heiraten?
Ich weiß nicht.
Aber vielleicht doch?
Ja, vielleicht.
Ist das wahr? Du heiratest mich vielleicht?
Ja.
Wie wär's mit morgen?
Nichols hat die Geschichte so originell umgesetzt, dass die Reifeprüfung bis heute ein Lieblingsobjekt in Filmseminaren ist. Der Regisseur und sein Kameramann Robert Surtees übernehmen Stilmittel des jungen europäischen Kinos. So bleibt die Kamera Ben immer dicht auf den Fersen, wenn er durch die Party stolpert oder an seinem Geburtstag im Taucheranzug in den Swimmingpool steigen muss. Mit ihm blicken wir durch die Taucherbrille auf die verzerrten Gesichter der Erwachsenen. Durch raffinierte Schnitte und Überblendungen verschmelzen Szenen am Pool mit den Schäferstündchen im Hotelzimmer, bis sich Ben am Ende an der Luftmatratze hochzieht und auf der nackten Mrs. Robinson landet, während die Stimme des Vaters aus dem Off erklingt.
Ben, was tust du da?
Naja, ich würde sagen, ich träume so vor mich hin.
Legendär ist auch die Einstellung, in der Mrs. Robinson ihre Strümpfe anzieht, wobei ihre Beine wie eine Schranke vor Benjamin durchs Bild ragen, als würde sie ihm den Weg ins Leben versperren. Diese Beine gehören übrigens nicht Anne Bancroft, sondern ihrem Double Linda Gray, die später als zu Ellen in Dallas weltberühmt wurde. Bei Musikeinsatz im Film geht Mike Nichols ebenfalls ganz neue Wege. Er benutzt die Folk-Rock-Songs des Duos Simon & Garfunkel, um Dialoge zu ersetzen, die Charaktere zu verstärken und sie den jungen Zuschauern noch näher zu bringen.
Are you going to Scarborough Fair?
Nichols braucht allerdings viel Überredungskunst, bis sein Freund Paul Simon zur Zusammenarbeit bereit ist. Der Komponist fürchtet um seinen Ruf, weil Filmmusik zu dieser Zeit keinen sonderlich hohen Stellenwert hat. 3 der Songs gab es bereits auf Platten. Den 4. hatte Paul Simon zunächst als Hommage an Eleanor Roosevelt gedacht. Er ersetzt Mrs. Roosevelt durch Mrs. Robinson und weil ihm so recht kein Text einfällt, singt das Duo die meiste Zeit. Einen kompletten Text bekommt Mrs. Robinson erst, als die Leute in langen Schlangen vor den Kinos stehen. Die Reifeprüfung wird Kult. Bei Produktionskosten von nur 3 Millionen Dollar spielt der Film bereits in den ersten 6 Monaten 35 Millionen in den USA und Kanada ein. Zusätzliches Geld fließt in die Kasse, weil Nichols zum ersten Mal mit Produktplatzierung arbeitet. Bens roter Alfa Romeo Spider spielt eine markante Rolle im Film. In Deutschland kommt die Reifeprüfung heute vor 50 Jahren ins Kino und trifft auch hier den Geist der Zeit. Obwohl Benjamin Braddock alles andere als ein Barrikadenstürmer ist.
Sind Sie auch einer von diesen Radau-Brüdern?
Was?
Na, die ewig protestieren.
Oh nein.
Während seine Altersgenossen lange Haare tragen und sich mit der Polizei prügeln, ist Bens Aufbegehren rein privat. Nichols muss sich an Universitäten immer wieder den Vorwurf anhören, dass der Vietnamkrieg im Film nicht vorkommt. Bens Ratlosigkeit und sein Unbehagen machen ihn dennoch zum ersten Helden des neuen amerikanischen Kinos. Viele Jugendliche erkennen sich in ihm wieder. Die New York Times zitiert einen von unzähligen Leserbriefen.
Ich habe mich mit Ben identifiziert. Für mich ist er ein Bruder im Geiste. Er hat Zweifel über seine Zukunft und seinen Platz in der Welt, genau wie ich.
Die Reifeprüfung wird für 7 Oscars nominiert. Hoffman geht bei der Verleihung zwar leer aus, doch Mike Nichols gewinnt die Trophäe für die beste Regie.
Ich war der Mann der Stunde in Hollywood. Ich wusste natürlich, dass der Erfolg nicht für immer ist. Ich sagte mir, merk dir das, damit du etwas für schlechte Zeiten hast, wenn Leute sagen, du kannst überhaupt nichts.
Schon mit seinem nächsten Film, der Antikriegssatire Catch 22, landet Nichols einen gewaltigen Flop. Im New Hollywood, das mit Regisseuren wie Scorsese oder Coppola erst richtig Fahrt aufnimmt, spielt er keine große Rolle mehr. Für Dustin Hoffman wird die Reifeprüfung dagegen auch ohne Oscar zum Auftakt einer grandiosen Karriere. Unvergesslich ist doch das Ende des Films. Ben entführt Elaine aus den Armen ihres Bräutigams und flüchtet mit ihr in einen Bus. Lachend sitzen sie auf der letzten Bank. Sie im Brautkleid mit Schleier, er in einer vom Kampf halb heruntergezogenen Jacke. Doch allmählich werden ihre Gesichter ernst. Und mit Sound of Silence tauchen auch Bens Zweifel wieder auf. Ob diese Flucht wirklich ein Happy End ist, bleibt irritierend offen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an die deutsche Erstaufführung des Films Die Reifeprüfung, heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.